SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der in seinem Leben schon viel Zeit an Orten verbracht hat, mit denen die meisten von uns eher gruselige Vorstellungen verbinden. Nebelschwaden, totes Gehölz, schwarzes Wasser. Die Rede ist von unseren Mooren. Hallo und herzlich willkommen, Jan Peters.
Hallo, guten Abend.
Herr Peters, Sie sind Moorforscher. Sie arbeiten bei der Suco-Stiftung, die sich von Greifswald aus weltweit für Moor-, Natur- und Klimaschutz einsetzt. So wie ich die Moore gerade geschildert habe. Also dieses gruselige, totes Gehölz, schwarzes Wasser, das klingt ja nun wirklich nicht sehr einladend. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie das anders sehen, weil Sie sich auch beruflich mit dem Moor beschäftigen. Worin besteht denn für Sie der Zauber der Moore? Gibt es sowas?
Ja, das sehe ich tatsächlich ganz anders. Ich weiß, dass dieses Bild in der Gesamtbevölkerung weit verbreitet ist, auch von Moorleichen und totem Gehölz und diesem Krankheits- und Versinken-Bild, was man so vor Augen hat. Aber eigentlich, wenn man in ein Moor geht, dann ist es eher dieses ästhetische Gefühl, in einer Landschaft zu stehen, die ganz viel Geheimnisse in sich birgt, einfach in den Torfschichten ganz, ganz viel Geschichte schon erlebt hat, die auch mystisch ein Bild mit sich bringt, was über Jahrtausende überliefert wurde. Und gerade diese Offenheit der Landschaft, die man eigentlich in einem grundsätzlich bewaldeten Europa, was es im natürlichen Zustand wäre, diese Offenheit der Landschaft, die ist einfach auch immer wieder faszinierend. Die Farben, das Zusammenspiel von Wasser und Land, die Tiere und Pflanzen, die dort leben. Also es gibt ganz, ganz viel Tolles, Schönes zu entdecken im Moor.
Sie sind im Homeoffice in Greifswald gerade. Gibt es da denn zum Beispiel auch Moore? Also wenn Sie jetzt hinausgehen würden, irgendwie in die Landschaft, was für eine Art von Moor, wenn es denn eins geht, würden Sie da vorfinden?
Ja, in Greifswald und rund um Greifswald gibt es sehr viele Moore. Vorpommern, Mecklenburg-Vorpommern, das ganze Bundesland, ist eines der moorreichsten Bundesländer. Und tatsächlich rund um Greifswald gibt es auch sehr viele Moore. Leider sind die meisten dieser Moore entwässert. Also es wurden Gräben gegraben, um dort Ackerbau und vor allen Dingen aber auch Grünlandwirtschaft zu betreiben. Und tatsächlich wohne ich direkt auch am Rande von so einem Moor. Das ist ein Niedermoor, also es wird von Grundwasser gespeist aus der Landschaft. Und dieses Moor, der Steinbecker Vorstadtpolder, man hört schon, das ist direkt vor der Stadt tatsächlich, vor der Stadt Greifswald, ist so ein entwässertes Grünland, was durch eine Pumpstation entwässert wird, wo man aber wunderbar spazieren gehen kann. Und wir hoffen, dass in Zukunft auch die Wasserstände ein bisschen angehoben werden können, damit es wirklich auch mehr wie ein natürliches Moor, wie man es sich vorstellt, dann aussieht in Zukunft.
Sie haben beim Abendspaziergang aber noch keine Moorleichen entdeckt?
Zum Glück noch nicht. Wahrscheinlich wird man die in diesem Moor bei Greifswald auch so nicht finden. Die Moorleichen, die wurden ja mehr in Hochmooren, also den Mooren eher in Nordwestdeutschland und auch bis hoch nach Dänemark, Schottland, Irland gefunden. Hier bei uns in der Gegend habe ich von Moorleichen tatsächlich noch nicht gehört. Was man bei uns in der Nähe gefunden hat im Tollensetal, ist eine Schlacht aus Zeiten der Römer, wo tatsächlich ganze Armeen im Moor versunken sind. Aber die sind mir tatsächlich auch noch nicht hier in Greifswald auch noch nicht über den Weg gelaufen.
In SWR 2 Tandem sprechen wir heute über die Moore. Wir sprechen zum Beispiel über ihre Bedeutung für das Klima, die oft unterschätzt wird. Die Moore der Welt bedecken zwar nur 3% der Erdoberfläche, binden aber doppelt so viel CO2 wie die Biomasse aller Wälder der Erde zusammen. Das ist der Klimaaspekt, aber natürlich sprechen wir auch über die Faszination der Menschen für das Moor und darüber, wie es ist, eine Expedition ins Moor zu wagen. SWR 2 Tandem, heute mit Jan Peters. Er erforschte Moore. Herr Peters, viele von uns haben ja eher gruselige Assoziationen, wenn wir an die Moore denken. Selbst wenn man noch nie da war, wir haben Bilder im Kopf, meistens negative Bilder aus Filmen, aus Gedichten. Zum Beispiel Der Knabe im Moor von Annette von Droste-Hülshoff. Also das Gedicht beginnt mit einem Zitat. Ich habe es nachgeschlagen, ich gebe zu, ich kann es nicht auswendig. Zitat: O, schaurig ist's, übers Moor zu gehen. Und man ahnt da schon, ein falscher Schritt und das zitternde Kind, wie es kurz darauf im Gedicht heißt, versinkt dann für immer. Können Sie sowas nachempfinden aus Ihrem Erleben? Also schaudert es Sie auch noch manchmal im Moor?
So richtig schaudern tut es mich nicht mehr, weil ich auch ziemlich gut durch meine Erfahrung gelernt habe, wie man durch ein Moor gehen kann, wo man hintreten kann und wo man besser nicht hintreten sollte, weil dann kann es tatsächlich nass werden. Und ich glaube, dieses negative Bild, was so in der Gesellschaft weit verbreitet ist, das kommt natürlich aus der Historie, dass diese Gebiete schlecht zu nutzen waren. Man konnte sie schlecht überqueren. Sie bildeten natürliche Grenzen. Sie hatten so etwas Mystisches, Geisterhaftes an sich, auch diese Nebelschwaden. Aber wenn man jetzt heute eigentlich in ein Moor geht, auch wenn man gerade heute diese Nebelschwaden auch sieht, man spürt dieses Mystische, aber ich habe eigentlich immer eher wirklich positive Assoziationen, weil in einem natürlichen Moor hat man wirklich noch das Gefühl, richtig in der Natur zu sein, diese Naturkräfte auch spüren zu können und ganz viel Schönheit auch mitzunehmen. Also es gibt ja auch dieses andere Bild, es gibt ja auch ganz viele Künstler, Maler, die im Moor waren, die wunderschöne Gemälde auch im Moor gemalt haben, wo man diese Faszination für das Schöne auch entdecken kann. Also es gibt so ein bisschen beide Seiten und ich glaube, diese Spannung dazwischen, die macht es auch gerade so interessant, sich mit Mooren über das Wissenschaftliche hinaus zu beschäftigen.
Bleiben wir noch mal ganz kurz bei der düsteren, bei der gefährlichen Seite. Also Sie haben eben einmal gesagt, dass Sie Bescheid wissen, also wissen, wo Sie hintreten dürfen, um eben nicht ins Wasser zu geraten. Wie gefährlich können denn Moore sein? Also zum Beispiel aus Ihrer Erfahrung, was war denn so der gefährlichste Moment, den Sie mal erlebt haben?
Also ich glaube, so richtig gefährlich wird es selten, weil tatsächlich richtig versinken in einem Moor, also dass man richtig ertrinkt, das kann eigentlich nicht passieren, weil dazu ist die Dichte des Torfes eigentlich zu groß, dass man als menschlicher Körper dort nicht richtig versinken kann. Aber was natürlich passieren kann, ist, dass man stecken bleibt, dass man einfach nicht mehr wieder rauskommt, dass der Stiefel stecken bleibt, man ihn nicht mehr rausziehen kann, man selber dann nicht mehr rauskommt. Und dann natürlich, wenn man alleine unterwegs ist und schlecht Hilfe rufen kann, dann eher Gefahr läuft, dass man erfriert, wenn man im Winter unterwegs ist. Also das kann dann eher passieren, als dass man wirklich ertrinkt. Das Gefährlichste, was ich erlebt habe und was, glaube ich, auch wirklich gefährlicher ist als in natürlichen Mooren, ist in genutzten Mooren unterwegs zu sein, wo es häufig dann Torfstiche gibt, auch alte Torfstiche, die nicht mehr auf Karten verzeichnet sind, die zum Teil auch schon mit sogenannten Schwingrasen überwuchert sind, also wo praktisch über dem Wasser sich schon ein Rasen gebildet hat. Und wenn man auf diese Schwingrasen tritt und nicht weiß, dass man dort keinen festen Stand hat, sondern untergeht, dann fällt man halt nicht nur in den Torf, sondern wirklich in einen Torfstich, also in praktisch ein Torfloch. Und dort dann wieder rauszukommen, wenn dann auch noch die Abbruchkante steil und unbefestigt ist, das kann dann schon mal gefährlich werden. Ich bin einmal in der Nähe tatsächlich von Greifswald in einem alten Torfabbaugebiet in so einen Torfstich gefallen und es war aber zum Glück Sommer und es war alles warm und eigentlich dann letztendlich eine gewünschte Abkühlung als gefährlich. Aber wenn das im Winter passiert, dann kann es natürlich schon schnell dazu kommen, dass man sich auch ein bisschen verkühlt und sich auch was abfriert.
Also Sie hatten ja Glück, es klang jetzt eher nach so einer Wellness-Erfahrung quasi im Sommer, aber Sie sind rausgekommen, auch mit eigenen Kräften.
Ich bin gut wieder rausgekommen. Es war mehr ein Schreckmoment, als ich dann plötzlich weggesackt bin, weil ich, wie gesagt, dachte, dort könnte man hintreten und dann war da plötzlich nichts mehr. Ich bin einfach weggesackt und stand dann bis zur Brust fast im Wasser, aber nebendran standen noch so ein paar Erlen und ich konnte mich dann an den Wurzeln von den Erlen dann auch wieder rausziehen und war am Ende nur klatschnass und bin dann klatschnass wieder in die Stadt geradelt. Mehr ist da nicht passiert, zum Glück.
Also ist ein schönes Bild, das Sie uns da gerade schildern. Es hat auch was Sportliches offenbar, diese Moorforscher-Existenz. Wie läuft es denn ganz konkret ab? Also Sie machen eine Expedition ins Moor, sagen wir mal in einem Land wie Russland, wo Sie ja auch schon waren. Wie gelangen Sie denn dahin und was machen Sie dann im Moor?
Ja, wir machen natürlich, es gibt verschiedene Aufgaben, die man dort machen kann. Also wie man dorthin gelangt, eigentlich meistens ganz normal mit dem Auto. Manchmal, gerade in Russland, in den Weiten des Landes, braucht man dann natürlich häufig schon Geländewagen, um überhaupt bis ans Rand des Moores zu kommen, weil gerade auch diese Randbereiche von den Mooren häufig auch schon sehr nass und sehr undurchdringbar sind. Und das Häufigste, was wir machen, ist tatsächlich uns anzugucken, wie die Torfschichten aufgebaut sind. Also da dann sind wir mit einem speziellen Bohrer, so einer Klappsonde unterwegs, die man eben Schritt für Schritt in den Torf versenken kann, um dann eben zu gucken, wie die verschiedenen Torfschichten aufgebaut sind, was die für einen Zersetzungsgrad haben, also ob sie schon entwässert wurden und dadurch Zersetzung stattgefunden hat oder ob sie noch in sehr natürlichen Zustand sind. Und so kann man sich dann Stück für Stück immer weiter die Torfschichten in die Tiefe arbeiten und ganz viel über das Moor erfahren, was dieses Moor in seiner Jahrhunderte, häufig Jahrtausende alte Geschichte schon so alles erlebt hat und daraus eben auch Rückschlüsse zum einen über die Entstehung, über die Funktionsfähigkeit des Moores, aber auch über das Klima, über die Landschaft insgesamt gewinnen. Also Moore sind da auch wirklich ganz spannende Archive in der Zeit.
Wenn Sie jetzt in Russland in einem Moor sind und da mit Geländewagen reingefahren sind, übernachten Sie dann da auch?
Manchmal sind die Gebiete tatsächlich so groß, dass man auch sein Zelt mitnehmen muss und dort dann versuchen muss, eine trockene Insel irgendwo zu finden, eine Mineralbodeninsel, wo man dann auch zelten kann. In Russland muss man natürlich sehr gut aufpassen, dass man sich gut absichert, weil dort gibt es gerade auch in den Mooren häufig Braunbären, die dort herumlaufen. Die mögen es halt sehr gerne, auch diese Moosbären, was wir als Cranberries kennen, das gibt es in der Natur tatsächlich auch in Mooren, die Moosbeere. Die im Winter zu fressen, da muss man schon ein bisschen aufpassen auch. Und insbesondere natürlich auch einen trockenen Standort finden, auf dem man eben auch trockenen Fußes zelten und übernachten kann. Aber meistens fahren wir nur einen Tag ins Moor und kommen dann auch wieder am gleichen Tag zurück. Wir machen diese Forschung auch zum größten Teil im Sommer, wo die Tage ja bekanntlich im hohen Norden auch sehr lang sind, sodass man genug Zeit hat, auch abends wieder zurückzukommen.
Ich muss einmal nachfragen, hat Ihnen denn schon mal ein Braunbär eine Cranberry geklaut?
Tatsächlich bin ich zum Glück in einem Moor noch nie einem Braunbär begegnet, nur einmal in einem Wald in Rumänien, das war aber in den Bergen. Man sieht aber tatsächlich die Spuren von Bären häufig und auch die Kothaufen von Bären, die wirklich beeindruckend groß sind. Und da ist man dann froh, wenn man nicht auch zum Futter von diesem Bär gehört hat vorher.
Also nicht in die Kothaufen hineintreten, nicht ins Wasser fallen und sich die Cranberries möglichst früh zum Frühstück sichern. SWR 2 Tandem. Bei uns ist Jan Peters. Seit über 10 Jahren erforscht er Moore in Deutschland und auf der ganzen Welt. Er ist Geschäftsführer der Michael-Suko-Stiftung. Sie gehört zum Greifswalder Moorzentrum. Dort werden Wissenschaft, Politik und Praxis zusammengebracht in allen Moorfragen lokal und weltweit. Herr Peters, wir haben eben schon über Ihre Expedition gesprochen. So im Verhältnis, wo verbringen Sie denn mehr Zeit? In den Mooren dieser Welt oder doch am Schreibtisch in Greifswald?
Ganz eindeutig am Schreibtisch in Greifswald.
Man muss ja auch die Ergebnisse verarbeiten und analysieren. Wenn wir über Deutschland sprechen, die Moore in Deutschland, wo in Deutschland gibt es denn Moore, die Sie interessant finden?
Ja, es gibt in Deutschland eigentlich eine Zweiteilung ein bisschen. Ein Großteil der Moore findet sich tatsächlich in Norddeutschland, also Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und auch in Brandenburg. Dort gibt es eben sehr große Moorverbreitung entlang der Küsten und auch im Binnenland. Dann im mittleren Deutschland gibt es relativ wenig Moore, nur in den Mittelgebirgen einige kleinere Moore in Senken. Und dann gibt es aber wieder auch eine relativ große Moorverbreitung im Alpenvorland in Süddeutschland, also in Bayern, aber auch in Baden-Württemberg, in den schwäbischen Landesteilen. Dort gibt es eben auch sehr große Moore, die auch sehr interessant sind. Allerdings muss man sagen, dass in Deutschland leider ein Großteil der Moore, weit über 90%, entwässert und letztendlich degradiert sind. Also hier findet man leider diese großartigen, weitläufigen Moore, wie ich sie gerade aus Russland beschrieben habe, mit Braunbären und anderen spannenden Arten, leider so nicht mehr. Sondern ein Großteil ist eben für die Landwirtschaft, für Forstwirtschaft oder für den Torfabbau umgewandelt worden und heute nicht mehr im natürlichen Zustand.
Jetzt haben Sie eben von den sehr interessanten schwäbischen Mooren gesprochen. Vielleicht können Sie das so ein bisschen ausführen. Also was macht die Moore hier im Südwesten so interessant?
Ja, es gibt eben sehr große Moore, insbesondere am Federsee oder das Wurzacher Ried in Schwaben. Und die sind eigentlich im vergleichsweise noch relativ guten Zustand. Also weil sie relativ früh auch gut geschützt wurden, relativ wenig entwässert und beeinträchtigt wurden. Und dort findet man eigentlich für Deutschland noch sehr gute Beispiele, wie so große Niedermoorgebiete auch einmal ausgesehen haben, auch in anderen Bereichen. Aber auch in Baden-Württemberg gibt es eben große Moorgebiete, die trockengelegt wurden und insbesondere eben für die Landwirtschaft heute genutzt werden und damit auch große CO2-Quellen sind.
Damit wir es uns so ein bisschen besser vorstellen können, also wenn so ein Moor wirklich intakt ist, wie sieht das aus? Was passiert da? Was ist das für ein Lebensraum?
Ja, wenn ein Moor intakt ist, gibt es eben vor allen Dingen sehr viel Wasser. Und zwar das ganze Jahr über. Denn ein Moor mit seinen Torfschichten, aber auch mit seiner Vegetation, kann man sich wie so einen Schwamm vorstellen, der auch das ganze Jahr über Wasser in seinen Poren halten kann. Also das Wichtigste an einem Moor ist sowohl die Vegetation, aber auch der Torf, also der Boden und das Wasser. Und diese drei Elemente sozusagen im Zusammenspiel, die sorgen dafür, dass eben auch kontinuierlich neuer Torf gebildet werden kann. Das ist ein sehr langsamer Prozess, der einfach darauf beruht, dass unter hohen Wasserständen, also letztendlich permanenter Wasserbedeckung, sich die Biomasse nicht zersetzen kann und dadurch eben konserviert wird.
Beschreiben Sie mir nochmal so ein bisschen, was man da sieht. Also was für Tiere, was für eine Art von Vegetation in einem Moor, das wirklich intakt ist.
Ja, es gibt eben zwei Haupttypen eigentlich von Mooren. Es gibt einmal die Hochmoore. Das sind die Moore, die über das Gelände eigentlich hinauswachsen, deswegen hoch. Und diese Moore, die werden ausschließlich von Regenwasser gespeist, sind deswegen relativ nährstoffarm und sauer. Und auf diesen Mooren dominiert das Torfmoos, also die wissenschaftlich genannt Sphagnummoose. Das sind ganz spezielle Moose, die eben unter diesen Bedingungen sehr, sehr gut wachsen können und dort auch die Haupttorfbildner sind in diesen Hochmooren. Hochmoore findet man vor allen Dingen in Niedersachsen, aber auch im Voralpenland in Bayern sehr viele. Und auf diesen Torfmoosen findet man dann ganz bekannt den Sonnentau, diese fleischfressende Pflanze, die mit ihren drüsigen Tentakeln Fliegen fängt und diese dann verdauen kann, weil eben dieser Lebensraum so nährstoffarm ist und sie keine Nährstoffe aus dem Boden, aus dem Wasser bekommt, sondern die sozusagen zusätzlich braucht. Das ist so ganz typisches Vegetationsmuster für Hochmoore. Auf Niedermooren, das sind eben die Moore, die mehr durch Grundwasser aus der Landschaft und damit eben auch mit wesentlich mehr Nährstoffen gespeist werden, meistens in Tälern liegen, in Senken, deswegen auch Niedermoor. Die sind meistens eher dominiert von Röhrichten, also von Schilf oder Rohrkolben, also großen grasartigen Pflanzen, aber zum Teil auch Seggen, Binsen. Also das, was wir so als so Feuchtwiesen, Nasswiesen kennen, das sind dann meistens die Niedermoore, die eben über die unterirdische Biomasse dann den Torf bilden können.
Jetzt wollen wir auch darüber sprechen, wie es den Mooren in Deutschland eigentlich geht zurzeit. Wenn Sie in ein Moor hineingehen, woran merken Sie denn, ob es dem Moor gut geht oder schlecht geht? Also welche Gerüche, vielleicht welche Bilder, welche Geräusche?
Ja, meistens sieht man es sofort auf den ersten Blick, wenn man sich die Vegetation anguckt. Die meisten Moore, in die man in Deutschland geht, würde man tatsächlich nämlich gar nicht als Moor ansprechen, als Laie, weil man dort eigentlich gar nichts mehr von dem, was ich gerade beschrieben habe, zu sehen bekommt, sondern meistens sind es Äcker, auf denen Mais steht, sind es Grünländer, auf denen ganz normales Wiesengras wächst und im Zweifel sogar Kühe draufstehen. Also man sieht sofort, das sind keine funktionstüchtigen natürlichen Moore mehr, sondern eben umgewandelt für die Nutzung. Und man kann das dann erkennen, dass es überhaupt ein Moor ist an den tiefen Gräben und häufig tatsächlich an den Maulwurfshügeln, weil die Maulwürfe, die graben sich natürlich schön durch den Torf durch, werfen dann das Material nach oben und da kann man dann als Moorkundler schön sehen, ja, ganz schwarze, ganz humose Erde, das ist Torf, hier war ein Moor, was jetzt aber umgewandelt ist in etwas anderes, was aber immer noch aus bodenkundlicher Sicht eben ein Moor ist und dementsprechend die Eigenschaften hat, die eben so wichtig für das Klima sind.
Also wer dem Maisfeld in seiner Nähe auf die Schliche kommen will, der muss die Maulwurfshügel begutachten. Das ist auch schon mal ein guter Tipp. Wie ist es denn mit den Mooren insgesamt in Deutschland? Also wie viel, Sie haben schon diesen Übergang, diese Verwandlung beschrieben von den eigentlichen Mooren in Ackerland zum Beispiel. Wie viel Prozent der ursprünglichen Moore in Deutschland sind denn noch in ihrem natürlichen Zustand?
In dem wirklich natürlichen Zustand sind wahrscheinlich nur noch 1 bis maximal 2% der ursprünglichen Moore. Alle anderen Moore, also etwa 95%, sind komplett umgewandelt. Und die restlichen 3-4%, die sind eigentlich in so einem degradierten Übergangszustand, die immer noch von Entwässerung betroffen sind, dementsprechend nicht den natürlichen Wasserstand aufweisen, den sie eigentlich haben müssten, um als funktionstüchtiges Moor gelten zu können. Und selbst in vielen Naturschutzgebieten, das wissen die meisten nicht, selbst in vielen Naturschutzgebieten sind die Moore häufig nicht mehr in einem guten Zustand, sondern entwässert oder von Entwässerung von angrenzenden Flächen eben stark betroffen, weil das Besondere ist natürlich auch, dass ein Moor auch immer in seinem Einzugsgebiet zu sehen ist, also die Rolle in der Landschaft, die es sozusagen hat. Und wenn auch in der umgebenden Landschaft starke Veränderungen der Hydrologie stattfinden, dann geht es dem Moor häufig auch nicht so gut.
Woher kommt denn dieser unglaubliche Schwund? Also es sind ja ganz beeindruckende Zahlen, die Sie nennen. Ist das der Versuch, Landwirtschaft zu ermöglichen?
Genau, das ist insbesondere der Versuch, Landwirtschaft zu ermöglichen. Das geht letztendlich schon auf jahrhundertelange Arbeit und Urbarmachung zurück, die letztendlich immer das Ziel hatte, mehr produktives Land zu erreichen. Und Moore waren eben immer eigentlich als sehr unproduktive Ödlandflächen verschrien, die zu nichts Nütze waren, die tatsächlich auch Grenzen waren zwischen verschiedenen Gebieten und die man eigentlich am liebsten loswerden wollte, weil dort keine produktive Nutzung möglich war. Und deswegen gab es dann eben schon zu Kaiserszeiten und dann aber unter den Nationalsozialisten in Westdeutschland, aber auch in der DDR eben große, auch staatliche Programme, diese Moore trocken zu legen, Menschen dort anzusiedeln, ihnen dort eine neue Heimat zu geben, mit der Vorgabe, dort eben dann die Entwässerung aufrechtzuerhalten zu erhalten und Landwirtschaft zu betreiben, um in einer damals noch herrschenden Mangelgesellschaft sozusagen für ausreichend Lebensmittel zu sorgen.
SWR 2 Tandem mit Jan Peters. Er erforscht, warum die Moore so wichtig für das Klima sind und was wir dringend tun müssen, um die Moore zu schützen. Herr Peters, Sie sind Geschäftsführer der Suko-Stiftung, die sich unter anderem mit der Bedeutung der Moore für das Klima befasst. Wie wichtig sind denn die Moore, wenn wir die Pariser Klimaziele erreichen wollen? Und das zum Beispiel im Vergleich zur Industrie und den Emissionen, die da erzeugt werden?
Sie sind enorm wichtig und vor allen Dingen noch enorm unterbewertet. Über Industrie, Energie und Verkehr weiß inzwischen tatsächlich fast jedes Kind Bescheid, dass die CO2-Emissionen, die dort entstehen, langsam zurückgefahren werden müssen oder sogar schnell zurückgefahren werden müssen, um das 1,5-Grad-Ziel des Paris-Abkommens letztendlich noch zu erzielen. Wie hoch die Emissionen tatsächlich aus den Moorflächen sind, das weiß immer noch fast niemand oder ist bisher nur in einem Fachkreis bekannt. Es ist aber enorm. Es sind tatsächlich, selbst in einem Industrieland wie Deutschland, sind das 7% der Gesamtemissionen Deutschlands, die auf die Moore zurückgehen, auf entwässerte Moore. Und wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dann müssen wir einen Großteil, am besten alle diese Moore vernässen, damit diese Emissionen zurückgehen. Das sind insgesamt über 50 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr, die in Deutschland aus den Mooren entweichen. Und in anderen europäischen Ländern und auch weltweit in vielen moorreichen Ländern sieht das ähnlich aus. Und viele dieser Emissionen sind noch nicht mal erfasst und noch nicht mal sozusagen auf dem Radar, dass da was passieren muss.
Also die Zahlen sind wirklich beeindruckend. 7% der gesamten Emissionen in Deutschland, das ist unglaublich viel. Wie sollen wir uns das denn konkret vorstellen? Also welche Gase werden da unter welchen Bedingungen freigesetzt?
Ja, das ist insbesondere CO2, was freigesetzt wird, wenn der Torf eben nicht mehr mit Wasser bedeckt ist, sondern frei an der Luft liegt praktisch nach der Entwässerung und dann sich langsam in einem kontinuierlichen Prozess durch Mikroorganismen zersetzen kann. Letztendlich oxidiert der Kohlenstoff, der vorher durch Pflanzen gebunden war, der gespeichert war über Jahrhunderte, Jahrtausende in dem Torf, der wird wieder zersetzt und der wird durch die Aktivität der Mikroorganismen dann als CO2 an die Atmosphäre abgegeben. Und das ist eben ein Prozess, der praktisch kontinuierlich stattfindet, den wir nicht sehen können. Also wir sehen keine Abgase wie jetzt aus dem Autoauspuff, sondern es sind unsichtbare CO2-Emissionen, die da entstehen und die einfach ständig vor sich gehen. Und das sind wirklich für tief entwässerte Fläche sind das etwa 30 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr, die da entweichen können. Also das sind enorme Mengen, die in die Atmosphäre gehen und die bisher eben viel zu wenig noch wahrgenommen werden.
Sie waren gerade bei der Weltklimakonferenz in Glasgow und haben dort mit einem Moorpavillon die Bedeutung des Moors den Teilnehmern vorgestellt. Wie war das denn? Haben Sie da was bewirken können? Sie haben ja eben geschildert, dass diese Botschaft eigentlich noch nicht so richtig präsent ist.
Ja, dort konnten wir tatsächlich viel bewirken, weil natürlich auf so einer Klimakonferenz, da sind sowohl die Wissenschaftler dort als auch natürlich die Zivilgesellschaft, viele NGOs, aber auch insbesondere Vertreter von verschiedenen oder eigentlich fast allen Ländern dieser Welt, aus den Regierungen. Und wir hatten bei uns im Moor-Pavillon viele Veranstaltungen, die das Thema thematisiert haben, die auch sehr gut besucht waren. Also insgesamt gehen wir davon aus, dass wir etwa 1000 Besucher vor Ort hatten. Daneben gab es auch noch ein virtuelles Angebot, wo fast 2000 Personen teilgenommen haben. Und das Besondere war auch, dass wir an diesem Pavillon außen eine große Karte, die wir extra aus Greifswald mit nach Glasgow gebracht haben, um sie dort auszustellen, nämlich eine Weltkarte der Moorverbreitung, wo jeder Delegierte aus den verschiedenen Ländern sich vorstellen konnte und sehen konnte, wie viele Moore es tatsächlich in seinem oder ihrem Land gab. Und das hat bei ganz vielen Leuten tatsächlich zu Aha-Momenten geführt, weil eben ganz viele das nicht auf dem Schirm haben, das gar kein Thema ist in deren Ländern und es auch kaum Kenntnis, kaum Wissen dazu gibt, auch insbesondere dann neben der Moorverbreitung auch kaum Kenntnis zum Status, also ob sie in gutem Zustand sind, ob sie im schlechten Zustand sind, wie hoch die Emissionen tatsächlich sind, das ist in vielen Ländern tatsächlich auch noch recht unbekannt und das wollen wir natürlich ändern und da haben wir auch in Glasgow eben sehr gute Kooperationen letztendlich erreichen können, dass wir jetzt dort einfach besser hingucken und auch mehr für einen Wissensaustausch letztendlich sorgen können, dass diese weißen Flecken auf der Landkarte sich eigentlich immer weiter füllen können, auch mit mehr Wissen. Und Wissen ist natürlich immer die Grundlage dafür, dass man dann auch ins Handeln kommt, also dann entsprechend eben Schutzmaßnahmen oder Wiederherstellungsmaßnahmen einleiten zu können.
Dann sprechen wir doch mal über diese Wiederherstellungsmaßnahmen. Also es geht darum, trockene Moorflächen in Deutschland wieder zu vernässen, so heißt es dann. Wie leicht oder schwierig ist es denn eigentlich?
Das kommt wirklich ganz darauf an, wo man sich befindet und mit was für einem Moor man es zu tun hat. Bei einigen Mooren, die letztendlich frei in einen Fluss oder in einen See entwässern, da reicht es meistens schon, wenn man einfach nur die Gräben zumacht. Also die bestehenden Gräben möglichst komplett verfüllen, also Torf, der dort vorher entnommen wurde, wieder zurückschütten, dass sie zu sind, eventuell an den Auslässen Barrieren bauen, Dämme bauen, dass das Wasser praktisch zurückgehalten wird und sich dann langsam wieder in der Fläche verteilen kann. Das ist letztendlich die einfachste Methode. Es gibt aber auch Moore, insbesondere die Hochmoore, die ja, wie der Name schon sagt, über die Landschaft aufgewölbt sind. Und wenn die einmal entwässert sind, dann ist es halt relativ schwierig, gerade in den höher gelegenen Bereichen auch wieder Wasser reinzubekommen. Da muss man dann mit aufwendigeren Kaskaden, Dammsystemen praktisch arbeiten, um das Wasser wieder an alle Stellen des Moores verteilen zu können. Also das ist dann technisch eine etwas größere Aufgabe, aber insgesamt kann man, glaube ich, sagen, die allermeisten Moore sind vernässbar und es ist technisch keine Raketenwissenschaft, sage ich mal so, die man da braucht, sondern das sind bekannte, auch schon jahrelang bekannte Maßnahmen, die auch vielfach erprobt sind, die aber natürlich auch Zeit und Geld kosten.
Es hängt natürlich auch ein anderes Problem dran. Also es versteckt sich auch eine ungeheure soziale Sprengkraft dahinter, denn das Land, das ehemals Moor war, ist ja zum großen Teil landwirtschaftlich, also genutzt. Also zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern ist die Hälfte des landwirtschaftlichen Grünlands eigentlich trockener Moorboden. Wie kann man denn diese Bauern überzeugen, ihr Land tatsächlich wieder zur Verfügung zu stellen, damit es wieder zu Mooren werden kann?
Ja, das ist tatsächlich die viel größere Herausforderung als die technische Umsetzung. Wie kann man es hinbekommen, dass die Landnutzer und auch die Landeigentümer, die ja auch nicht für ungefähr dieses Land bewirtschaften, sondern sie wurden ja letztendlich zum Teil dort angesiedelt vor Generationen und haben auch gesellschaftlich den Auftrag, dort Landwirtschaft zu betreiben, über Jahrzehnte, Jahrhunderte gehabt und jetzt plötzlich zu sagen, dass alles, was ihr dort macht und gemacht habt, das ist nicht mehr richtig, das schadet dem Klima. Ihr müsst jetzt sozusagen dafür sorgen, dass die Moore wieder nass werden. Ihr tragt dafür die Verantwortung. Das ist natürlich nicht der Weg, den man gehen kann, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir alle wollen und brauchen Klimaschutz und dementsprechend müssen wir diesen Akteuren, insbesondere den Landwirten, die auf den Moorflächen wirtschaften, eben auch unter die Arme greifen, sowohl finanziell, aber auch mit guten Ideen. Und genau was Sie sagten, das Wichtigste ist, dass diese Flächen, die ja landwirtschaftlich auch weiterhin zum Teil genutzt werden müssen, dass man dafür eine neue Nutzungsform findet. Diese neue Nutzungsform, die nennen wir Paludikultur, bezeichnet Wirtschaftsformen, die eben auf nassen Mooren Pflanzen anbauen, die an diese Bedingungen angepasst sind. Weil man muss das auch historisch sehen, dass die Landwirtschaft, die bei uns betrieben wird, die kommt eigentlich ja eher aus dem Nahen Osten, aus dem fruchtbaren Halbmond. Das sind größtenteils Steppen- oder sogar Halbwüstenpflanzen, die letztendlich an unsere Bedingungen angepasst wurden und auch das Land eben durch diese Trockenmachung daran angepasst wurde, diese Pflanzen anzubauen. Und wo wir jetzt aber eigentlich vor dem Hintergrund des Klimaschutzes, aber letztendlich auch der Klimaanpassung hinkommen müssen, ist eigentlich die Pflanzen anzubauen, die tatsächlich an die nassen Bedingungen, an die Bedingungen, die wir hier haben in den Mooren, schon angepasst sind und für diese praktisch neue Nutzungsformen zu finden. Und das ist tatsächlich eine Sache, an der wir in Greifswald, an der Suco-Stiftung im Greifswald-Moorzentrum sehr intensiv, auch im engen Austausch mit Landwirten, mit Landeigentümern, aber auch mit verarbeitenden Unternehmen, die dann diese Biomasse abnehmen und daraus dann Baumaterialien, Dämmstoffe, aber auch Dachrät zum Beispiel zur Dachdeckung oder auch Bioenergieverwertung umsetzen können.
SWR 2 Tandem. Bei uns ist Jan Peters. Er erforscht Moore und zwar auf der ganzen Welt. Herr Peters, Sie haben zum Beispiel in Nicaragua ein Moor betreten, wo noch nie jemand war. Wie war das?
Ganz schön aufregend und ja, ein erhabenes Gefühl, in so ein Moor zu gehen, von dem man erstmal gar nicht wusste, dass es da ist und dann dort reinzugehen und ganz viele tolle Pflanzen zu sehen und zu bohren und dann den Torf sich anzugucken, das war schon ziemlich aufregend.
Also gar kein Bangen oder Angst bei so einem, dem Betreten eines Niemandlandes, wo doch wirklich noch nie jemand war? Keine Angst vor Schlingpflanzen, vom Versinken?
Ja, so ein bisschen schon. Insbesondere, weil man weiß, dort gibt es auch Schlangen, die auch giftig sein können. Und man muss natürlich gewisse Vorsichtsmaßnahmen sozusagen einhalten. Ich war dort auch nicht alleine unterwegs, sondern wir waren mit einer ganzen Gruppe dort. Und also man ist praktisch auf einem Fluss in das Gebiet reingefahren, musste dann durch so einen Galeriewald, also einen Wald entlang des Flusses, den durchqueren. Das war schon ein ganz schönes Unterholz, bis man dann auf die offene Moorfläche getreten ist. Und ja, letztendlich bei solchen Expeditionen muss man natürlich auch immer so einen Forschungsdrang haben, dass man auch sich nicht zu viele Gedanken macht, was da alles eventuell passieren könnte. Und natürlich gibt es keinen Rettungshubschrauber, der einen sofort abholen kann, aber es ist ja alles gut gegangen.
Also die großen Gefahren, die großen Ängste sind nicht eingetreten. Gab es denn auch so kleine Sachen, also die lästigen Mücken zum Beispiel? Oder was ist so das Grundgefühl, mit dem man da reingeht und sich vielleicht auch in diesen den normaleren Momenten der Expedition dann so rumschlagen muss?
Naja, es ist eigentlich zwei Sachen. Das eine ist natürlich, dass es ein sehr feucht-warmes Klima herrscht. Das heißt, man schwitzt ohne Ende und braucht sehr, sehr viel Wasser. Also man muss sehr, sehr viel Wasser mitnehmen, um nicht komplett zu dehydrieren. Und gerade wenn man dann auch noch mit dem Torfbohrer, was ja ein massives Stahlkonstrukt ist, was man da mit sich rumträgt und das dann auch noch in den Boden steckt und vor allen Dingen wieder rausziehen muss, das ist schon körperlich ziemlich anstrengend. Und dann ist die Vegetation in diesen Mooren im gesamten Karibikraum häufig von einer Pflanze geprägt, der sogenannten Schneide auf Deutsch, wissenschaftlich Cladium. Das ist ein Gras, was auf Englisch Sawgrass heißt, also Sägegras. Und Schneide sagt es ja eigentlich auch auf Deutsch. Das hat nämlich so kleine Zähne am Rand.
Man ahnt, dass man sich da fies schneiden kann, ja?
Genau, und die schneiden einem tatsächlich ganz schrecklich in die Haut. Das kann ganz schön schmerzhaft sein und man kommt definitiv am Ende mit komplett zerrissener Haut und zum Teil auch zerrissenen Hemden wieder raus. Aber ja, auch das nimmt man gerne in Kauf.
Also Sie haben doch schon einiges erlebt. Im Wasser festgesteckt, sich rausgezogen an Essen, den Braunbären begegnet und jetzt hier sich die Haut zerschneiden lassen. Sie waren in Nicaragua, Sie waren auch in Russland. Wo würden Sie denn sagen, gibt es auf der Welt die bedeutendsten Moore und wo sind die vielleicht am stärksten gefährdeten Moore?
Ja, die bedeutendsten Moore, die größte Moorverbreitung gibt es tatsächlich in Russland, insbesondere in Sibirien, wo es auch noch sehr weit ausgedehnte, natürliche und vom Menschen eigentlich kaum berührte Moore gibt, wo jetzt die größte Gefahr tatsächlich das Auftauen der Permafrostböden ist, wo auch nicht ganz klar ist, wie sich das dann auf die in Zusammenhang stehenden Moore auswirkt. Das sind bestimmt die bedeutendsten Moorverbreitungen. Wir haben aber, wenn Sie sagen, die gefährdetsten Moore, die haben wir wahrscheinlich eher in tropischen Ländern, also in Südostasien, Indonesien, Malaysia, Papua-Neuguinea, wo in den vergangenen Jahrzehnten schon sehr, sehr viele Moore trockengelegt wurden. Der Wald, der auf diesen Mooren stand, abgeholzt wurde für Palmölplantagen, aber auch Papiergrundstoffe letztendlich, die dort in Plantagen dann angebaut werden und da sehr, sehr große Gefahr eben besteht, sowohl von der Zersetzung und den riesigen Emissionen als aber auch die Brände, die dort dann immer wieder auftreten. Und einen ähnlichen Trend beobachten wir immer mehr auch in Zentralafrika, wo letztendlich der Landnutzungsdruck immer weiter in die zuvor noch unzugänglichen Bereiche, die häufig auch Moore sind, zum Beispiel im Kongo-Becken, vordringt und die letztendlich zu einer ähnlichen Entwicklung wie in Südostasien führen können. Und da gehört wirklich ganz, ganz viel dazu, auch die lokalen Gemeinschaften und die Regierung davon zu überzeugen, dass das kein guter Weg ist.
Wir nähern uns dem Ende der Sendung. Jetzt zum Schluss nochmal die Frage, wenn Sie nochmal ganz von vorne anfangen könnten, also als Forscher und entscheiden könnten, wohin Sie all Ihre Forschungsexpeditionen führen werden, würden Sie sich wieder für die Moore entscheiden oder doch lieber für Südseeatolle?
Ja, ich glaube, ich würde bei den Mooren bleiben, weil tatsächlich die Moore doch vielfältiger sind, als man sich das vorstellt. Man denkt immer so an diese nordischen Landschaften, aber es kann auch ganz genauso tropischer Regenwald, der auf Moor steht, sein oder eben diese Moore in Nicaragua, ganz weite tropische Grasländer. Also die Vielfalt von Mooren, die ist so unglaublich und ich habe davon auch tatsächlich nur einen winzigen Bruchteil bisher gesehen und ich glaube, ich würde das wieder so machen.
Jan Peters, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie hier waren.
Dankeschön.
Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Martina Kögel, in der Technik Marc Löffler. Und mein Name ist Patrick Bartarilo.